Die Epistel für den heutigen Sonntag, welche gleichzeitig Predigtext ist, steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 12. Kapitel. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gib Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben. Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Halleluja.
Der Friede Gottes des Vaters, die Liebe seines Sohnes Jesu Christi und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Das ist unter den Konfirmandinnen und Konfirmanden mancher Jahrgänge einer der Klassiker, wenn es darum geht, sich den eigenen Konfirmationsspruch auszusuchen. Jugendliche haben nämlich oft, manchmal ohne sich dessen immer bewusst zu sein oder es so formulieren zu können, ein ganz feines Gespür für die Sehnsüchte und auch Visionen der Welt und der Gesellschaft, in der wir leben. Und eine der größten dieser Sehnsüchte ist sicher die nach Sicherheit des Lebens, nach einem guten Leben, in der Böses keinen Platz hat, in einem Wort ausgedrückt, nach Frieden. Die Älteren unter uns, die die Kriegszeiten noch erlebt haben, die sagen oft, dass es kein größeres Glück gibt, als nun schon 75 Jahre ohne Krieg leben zu dürfen. Die Jüngeren spüren angesichts einer Gesellschaft, die von scheinbar grundlosen Gewalttaten Einzelner mit dem Messer auf der Straße erschüttert wird, wie zerbrechlich das Gute doch sein kann und wie erstrebenswert der Friede gerade darum ist. Frieden ist das Ziel millionenfacher Sehnsucht und zugleich das Ziel millionenfach enttäuschter Hoffnungen. Ob es die großen Kriege zwischen Staaten oder Ideologien sind, von denen es in unserer Welt, wie wir ja wissen, nie mehr gegeben hat als in diesen letzten 100 Jahren, oder ob es die Streitigkeiten und zunehmend die verrohte Sprache ist, die sich selbst ja in Deutschland bis in unsere Parlamente hinein derzeit breit macht, mit gegenseitigen Provokationen. Sie brauchen nur im Internet mal auf die Seite youtube.de zu gehen, da können Sie sich stundenlang Videos anschauen, wie selbst Mandatsträger in den Parlamenten mit Beleidigungen um sich werfen. Die dabei leider eben nicht einzelne Entgleisungen sind, sondern sich immer mehr herausstellen, jedenfalls meiner Meinung nach, als Symptome einer zunehmenden Konfrontation und Kompromisslosigkeit. Vielleicht sind es auch solche Verhältnisse, die die Sehnsucht nach Frieden so stark sein lässt. Denn allein die vernünftige Einsicht kann es ja nicht sein. Das lehrt ein Blick in die Geschichte der Menschheit. Und zugegeben, ja, vielen kommen diese Texte des Predigttextes eigentlich wirklichkeitsfremd vor. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, überwinde das Böse mit Gutem. Diese Überlegungen fehlen leider immer gerade wieder da, wo sie am meisten nötig sind. Denn zu vernünftig, zu natürlich scheint es ja im Streit zu sein, dem anderen die eigene Medizin schmecken zu lassen, auf Verletzung mit Verletzung zu antworten. Und schauen wir nur in den Nahen Osten, wo Israel sich anschickt, Land zu annektieren, das anderen gehören sollte, durch Unrecht also, Unrecht und Friede passen nicht zusammen. Und gerade in dem Land, aus dem die Worte stammen, vergelte nicht Böses mit Bösem, ersticken Vernunft und Mitgefühl auf beiden Seiten unter dem Geröll des Hasses. Und ausgerechnet, nicht nur, aber ausgerechnet auch in diesem Land scheint nur Geschichte und Legende bleiben zu können, was einmal von einem chinesischen Kaiser berichtet wurde, keine Ahnung, wie er hieß, aber der befand sich in einem fürchterlichen Krieg mit seinem Nachbarland. Es hatte schon Schlachten gegeben und gegenseitige Feldzüge, als er seine Feinde aus völlig heiterem Himmel zu einem großen Fest an seinem Hof einlud und sie dort mit dem Besten bewirtete, was sein Land herzugeben hatte. Und es gab damals schon einige, die das nicht verstanden und darum ihren eigenen Kaiser fragten, warum machst du das? Du hast doch deine Feinde hier gerade in der Schlacht vernichten wollen. Ja, sagt der Kaiser, ich bin auch dabei, ich vernichte sie gerade als meine Feinde, indem ich sie zu meinen Freunden mache. Aber in der wirklichen Welt scheint Friede auf Dauer nicht gehen zu können. Das sagt die unfriedliche Geschichte der Welt. Das sagen die Erfahrungen, die Friedrich Schiller einst Wilhelm Tell hat sprechen lassen. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn's dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und selbst der Predigttext macht die Einschränkung: Habt mit allen Menschen Frieden, soweit möglich es an euch liegt. Liebe Gemeinde, dabei die Bibel, genauer Paulus und Jesus Christus, auf den er sich ja beruft, auf einem bestehen. Frieden kann doch gehen. Und ich selbst glaube, dass die Sehnsucht nach Frieden auch darin begründet liegt, dass wir ganz tief in uns spüren, dass es stimmen könnte. Und dass das Rezept dazu funktionieren könnte, das Paulus vorlegt: Vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Es könnte funktionieren aus zwei Gründen. Der erste Grund: Jesus Christus hat es vorgelebt. Er hat niemandem Böses mit Bösem vergolten, er war auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Das ist natürlich alles andere als leicht. Ihn hat das am Ende bis zum Tod am Kreuz gebracht. Aber er hatte eben auch den Mut, Vergeltung selbst da nicht zu üben, wo sie unausweichlich zu sein schien. Eine der bekanntesten Begebenheiten dazu ist ja die Geschichte der Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, zu Jesus gebracht wird, damit er nach Recht und Gesetz die Steinigung über sie verhängen möge. Und Jesus lässt die Frau frei. Mit der Begründung: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das Wort Vergebung hatte er damals noch nicht einmal ausgesprochen, aber eben vorgelebt, was Paulus Jahre später so beschreiben wird: Rächt euch nicht selbst, sondern überlasst es Gott. Und damit hat er einem der ganz grundlegenden Kreisläufe durchbrochen, die bis heute unverzichtbar scheinen und doch immer nur wieder zu neuem Leid führen. Eine Strafe, eine Vergeltung folgt auf eine böse Tat, darauf eine Verletzung und wiederum und so weiter und so weiter. Und wie so oft erleben wir es selbst, dabei bleibt es nicht, sondern die Vergeltung wird wiederum als böse Tat erlebt, die ihrerseits nach Vergeltung schreit. Naja, Sie merken schon, es geht wieder von vorne los, wie in einem ständigen Kreislauf. Jesus hatte damals zu der Ehebrecherin gesagt: Auch ich verurteile dich nicht, gehe hin und sündige nicht mehr. Und er hat damit im Grunde, ich wage es zu sagen, umgesetzt oder sagen wir vorweggenommen, was selbst bis heute in unserem Rechtssystem noch vorhanden ist, nämlich das Begnadigungsrecht. Das Recht, sei es auch nur des Bundespräsidenten, Gnade zu üben. Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Nichts anderes meint ja auch Paulus, wenn er schreibt: Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Niemand sagt, dass das leicht ist. Niemand sagt, dass es leicht ist, auf Vergeltung, auf Zorn zu verzichten, erlittene Kränkungen scheinbar hinzunehmen. Niemand sagt auch, dass es ungefährlich ist, auf eine böse Tat keine Konsequenzen folgen zu lassen. Das schreckt ja auch niemanden ab. Aber es beschreibt eine große Chance, deren Wirkung Paulus mit dem Bild zeichnet: Wenn deinen Feind hungert, gib ihm zu essen, dürstet ihn, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, dann wirst du glühende Kohlen auf sein Haupt sammeln. Glühende oder feurige Kohlen auf das Haupt, das hat hier nichts mit Schmerzen oder Verbrennen zu tun, wie man es erstmal wieder denken würde, was ich meinem Feind gerne antue. Nein, das ist ein Zeichen für Veränderung. Das Bild stammt aus der Vision des Propheten Jesaja, der sich einst als sündiger, dem Tod verfallener Mensch vor dem Thron Gottes sah und dann durch die Berührung mit einer glühenden Kohle entsühnt und frei von Schuld gemacht wird. Genauso soll Gnade auch in unserem heutigen Rechtssystem nicht etwa eine Belohnung sein für Reue oder tätige Wiedergutmachung oder wie wir das alles verstehen, sondern sie soll das Denken eines Menschen verändern. Durchaus so, dass sie sein Weltbild erschüttert, dass er nicht versteht, warum ihm Gnade erwiesen wird, die er doch selbst nach seiner eigenen Einsicht nicht verdient hat. Denn das ist das Wesen der Gnade, ob in menschlich-rechtlichem Sinne oder im Sinne Gottes, sie ist ein unverdientes Geschenk. Sie wird gewährt allein aus der Hoffnung zur Veränderung des festgefahrenen Denkens. Sie wird in theologischem Sinne gewährt aus dem Wissen, dass uns selbst von Gott Gnade geschenkt wurde. Denn das, liebe Gemeinde, ist der zweite Grund, warum Paulus' Rezept für Frieden funktionieren könnte. Jesus hat damit eine neue Sichtweise der Welt und unserer selbst eingeführt. Er hat Menschen dazu geführt, von sich selbst nicht zuerst als die zu denken, die sich etwas erkämpfen müssen, sondern von sich selbst denken zu dürfen, dass ihnen von Gott viel geschenkt ist. Aber das ist bedeutsam, dieser kleine Unterschied. Denn trotz aller großen Weltpolitik liegt die Quelle des Unfriedens ja immer noch zuerst in der Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. Feindschaft und Krieg erwachsen und entstehen zwischen Menschen. Sie wachsen nicht aus dem Boden und kommen nicht von ungefähr oder von irgendwoher oder von selbst. Bevor die Bibel darum vom Krieg zwischen Völkern erzählt, berichtet sie vom tödlichen Streit zwischen Kain und Abel. Wir erinnern uns an den Anfang der Bibel. Und weil das so ist, kann auch der Friede immer nur zwischen Menschen beginnen. Dadurch, dass einer lernt, sich selbst anders zu sehen. Dadurch, dass einer lernt, dann auch den anderen anders zu sehen. Und dadurch, dass aus dieser anderen Sichtweise, diesem anderen Sehen, dann auch ein anderes Verhalten kommt. Nämlich so: Alles menschliche Handeln wird davon bestimmt, wie wir die Welt und uns allem, vor allem uns selbst in ihr sehen. Kain wird zum Mörder, weil er sich selbst als Opfer erlebt. Er sieht sich als Opfer der Willkür Gottes, der Abel, seinen Bruder, gnädig ansieht, ihn aber nicht. Und meint, dass er deswegen zu kurz kommt. Er bekommt weniger Liebe von Gott als sein Bruder. Der nimmt ihm scheinbar alles weg, das sonst an ihn gehen könnte. Und so denkt er, wenn es den Bruder nicht mehr gäbe, dann wäre genug für ihn da. Dass diese Rechnung nicht aufgeht, das merkt er erst, als Abel erschlagen auf dem Feld liegt und sein Blut zum Himmel schreit und die Welt eben nicht wieder in Ordnung kommt. Es ist ein unheilvoller Glaubenssatz, dass man auf Bedrohung nur mit Stärke, auf Schläge nur mit Schlägen reagieren kann. Deswegen gibt Paulus in der Folge eben andere Glaubenssätze: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden, rächt euch nicht selbst. Solche Glaubenssätze kann es überall da geben, wo Menschen eben eine andere Sicht auf die Welt und sich selbst haben, wo sie wissen, dass sie nicht Bestohlene sind, sondern Beschenkte, die von Gottes Segen begleitet sind und aus dieser Gnade Gottes leben. Deswegen ist es so wichtig, dass Jesus den Menschen klar gemacht hat: Gott ist bei euch auf eurer Seite, wer oder was ihr auch immer seid, und er lässt euch freiwillig nicht los, was ihr immer auch getan haben mögt. Darum ist es nicht gleichgültig, aus welchen Glaubenssätzen Menschen leben. Ob aus dem Gefühl, ewig benachteiligt zu sein, ständig um das Leben betrogen zu werden, immer zu kurz zu kommen. Daraus resultieren Streit und Kampf, die Quellen des Krieges. Oder ob sie leben aus dem Wissen, mit einem Leben beschenkt, in der Liebe geborgen und vom Segen Gottes begleitet zu sein, denn daraus resultieren Entspannung und Geduld, die Quellen des Friedens. Ja, ich weiß, noch ist solcher Friede fern. Und es mag sogar sein, dass die Welt nicht imstande ist, sich den völligen Frieden selbst zu geben. Aber es kommt eben darauf an, wohin und wonach wir schauen. Ob wir uns von dem Blick auf den Unfrieden, den uns das Fernsehen wieder viel zu oft beschert, einfach lähmen lassen und sagen, es nützt ja doch nichts. Oder ob wir es gegen allen Augenschein wagen, uns auf die Vision einzulassen, dass das Gute das Böse überwinden kann. Mahatma Gandhi hat einmal über die Diktatoren dieser Welt gesagt, immer wenn ich verzweifelt bin und die zu gewinnen scheinen, dann mache ich mir klar, es hat so viele von ihnen über die Zeiten gegeben, aber irgendwann sind sie doch verschwunden. Und so könnte es sein, dass wir wie auf kleinen Inseln die Wunder des Friedens entdecken, die es ja immer schon unter uns gibt. Es gibt Menschen, die einen Streit begraben. Es gibt Menschen, die einander die Hände reichen. Es gibt Menschen, die einander vergeben. Das sind Wunder, nicht weniger. Oder anders gesagt, es sind Geschenke Gottes, mit denen er uns zeigt, Frieden kann gehen. Und dabei, und das ist noch wichtig zu sagen, liegt nicht alles an uns selbst. Aber einiges schon, vielleicht sogar viel. Darum helfe uns dazu, Gott, dessen Friede, der höher ist als alles, was Menschen verstehen und begreifen können, unsere Herzen und Sinne bewahre in Jesus Christus. Amen.